Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen stellen unter ein Wort aus dem Jakobusbrief. Und ich lese in der ersten Schriftlesung Jakobus Kapitel 1, die Verse 1 bis 18. Das Wort, das der Predigt heute zugrunde liegt, ist dann Jakobus Kapitel 1, Vers 1. Aber wir lesen um des Zusammenhangs willen die Verse 1 bis 18 aus Jakobus Kapitel 1. Wir hören das Wort Gottes. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab. Die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und danach, wenn die Begierde empfangen hat, gewährt sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in den nächsten Sonntagen, in denen ich das Wort Gottes Ihnen verkündigen darf, wollen wir uns unter den Jakobusbrief stellen. Und heute Morgen wollen wir in der Wortverkündigung auf den ersten Vers hören. Stellen wir uns einmal vor, dieser Brief würde heute in einen Briefkasten gesteckt werden und er käme dann bei der Postverteilstelle an, um dort an den Adressaten weitergeleitet zu werden. Ganz sicher würde sich der Postangestellte, der diesen Brief zuordnen soll, beim Sortieren die Frage stellen, ja, wohin soll jetzt dieser Brief gesandt werden? Bei wem soll dieser Brief abgeliefert werden? Es heißt hier in Vers 1, an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. 12 Stämme, das klingt nach Rundschreiben. Und dann ist da noch hinzugefügt, in der Zerstreuung. Also, was ist jetzt die Bestimmungsadresse? Wohin soll der Brief gesandt werden? Und dann werden die Augen dieses Postangestellten möglicherweise zur Absenderangabe wandern. Und da liest er Jakobus. Und mag heute dieser Name nicht sonderlich gebräuchlich mehr sein. Aber damals war der Name Jakobus in einem Volk, in dem so einer der Erzväter hieß, ein sehr gebräuchlicher Name. Der Absender fügt dann noch hinzu, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Der Absender, er muss also jemand sein, der zu Jesus Christus gehört. Und wenn man sich in dieser Weise seinen Lesern vorstellt, dann muss der Schreiber schon jemand sein, der allgemein bekannt ist. Tatsächlich gibt es im Neuen Testament 4 oder sogar 5 Leute, die diesen Namen trugen. Von einigen wissen wir nicht mehr als ihren Namen. Aber 3 Männer mit diesem Namen sind bekannt. Da ist zunächst einmal der vielleicht aus den Evangelien bekannteste Jakobus. Er wird in der Regel zusammen mit seinem Bruder Johannes genannt. Die beiden werden dann als die Söhne des Zebedäus bezeichnet. Und wenn wir an die Söhne des Zebedäus denken, da denken wir vermutlich als erstes bei diesen beiden Männern an die Begebenheit, als die Mutter dieser beiden Söhne, also Johannes und Jakobus, zu Jesus kam und ihn fragte, Jesus, können meine beiden Söhne in deinem Reich nicht rechts und links von dir sitzen, also Ehrenplätze bekommen? Und Jesus ließ sich auf diese Frage gar nicht ein, sondern er sagt, ihr wisst überhaupt nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Dieser Jakobus, er wird recht früh, so wissen wir aus der Apostelgeschichte, den Märtyrertod sterben. Wir lesen davon bereits in der Apostelgeschichte Kapitel 12, in Vers 2. Ich lese mal ab Vers 1. Da heißt es, um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch den Petrus gefangen. Diese Ermordung des Jakobus fand ungefähr statt im Jahr 44. Wenn also dieser Jakobus, der Bruder des Johannes, diesen Jakobusbrief geschrieben hätte, hätte dieser Brief sehr, sehr früh geschrieben sein müssen. Das ist nicht völlig unmöglich. Tatsächlich ist der Jakobusbrief eines der frühesten Briefe, die geschrieben worden sind. Aber noch etwas anderes spricht gegen den Jünger Jesu als den Verfasser. Wenn Jakobus, der Bruder des Johannes, diesen Brief geschrieben hätte, dann stellt sich die Frage, ob er als Absender so einfach den Namen Jakobus hätte angeben können. Aber noch einmal, vor allem, weil Jakobus, der Sohn des Zebedäus, so früh ermordet wurde, so früh den Märtyrertod erlitt, scheint dieser Jakobus als Verfasser dieses Briefes nicht in Frage zu kommen. Dann lesen wir in den Evangelien von noch einem anderen Jakobus. Er gehörte ebenfalls zum Kreis der 12 Jünger. Er wird genannt Jakobus, der Sohn des Alpheus. Ein weiterer Jünger Jesu. Er wird zum Beispiel in Matthäus 10 genannt und zuletzt dann in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 13. Von diesem Mann wissen wir weiter nichts und von daher erscheint es auch hier unwahrscheinlich, dass dieser Sohn des Alpheus sich so ohne Zusatzerklärung als Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, vorgestellt hätte. Aber dann lesen wir im Neuen Testament von noch einem Jakobus. Und dieser Mann kommt sehr häufig vor. Er tritt vor allem auf im Konzil in Jerusalem. Und auf dieser Zusammenkunft ist er sogar einer der Wortführer. Wer war dieser Jakobus? Antwort: Es war der leibliche Bruder von Jesus. So wird er einmal im Galaterbrief Kapitel 1, Vers 19 bezeichnet. Oder präziser gesagt, dieser Jakobus war der Halbbruder von Jesus. Wir lesen von diesem Jakobus zum Beispiel in Matthäus Kapitel 13 in den Versen 54 und 55. Er war einer der Geschwister von Jesus. Und aus den Evangelien erfahren wir, dass er während des größten Teils von Jesu irdischem Dienst nicht glaubte, dass Jesus der Messias ist. Im Johannesevangelium in Kapitel 7, Vers 5 heißt es, sie, also die Brüder, glaubten nicht an ihn, sie glaubten nicht an Jesus. Jesu Halbgeschwister hatten während einer ganz langen Zeit des irdischen Wirkens absolut noch keinen Heilsglauben. Aber dann erfahren wir über diesen Jakobus aus 1. Korinther Kapitel 15, also aus dem Auferstehungskapitel, dass Christus nach seiner Auferstehung, das heißt ausdrücklich, auch dem Jakobus erschienen ist. 1. Korinther 15, Vers 7. Genaueres wird über dieses Ereignis nicht berichtet. Aber während des Zeitraums der 40 Tage, also zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu, muss sich das Herz dieses Jakobus radikal geändert haben. Denn als die Jünger Jesu nach der Himmelfahrt zusammen in dem Obersaal zusammen waren und beteten, da, so wird uns in Apostelgeschichte 1 berichtet, waren nicht nur die 11 Jünger dort, sondern auch Maria und es heißt ausdrücklich Jakobus und seine Brüder. Und nach dem Pfingsttag, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, taucht dieser Jakobus nicht nur als ein Jünger des Herrn Jesus Christus auf, sondern er gewann ziemlich schnell Autorität in der jungen christlichen Kirche. Namentlich, wenn es darum ging, Streitfragen zu schlichten. Paulus nennt Jakobus im Galaterbrief einmal eine Säule in der Gemeinde in Jerusalem. Der stand für seine Überzeugungen. Als Petrus aus dem Gefängnis gerettet wurde, wir erinnern uns an die Geschichte mit dem Engel, da bat er seine Freunde, diese Nachricht unbedingt auch dem Jakobus mitzuteilen. Ich erinnere noch einmal an das Konzil in Apostelgeschichte 15, auf dem es um die Frage ging, ob die Christen aus den Heiden sich beschneiden lassen müssen, um gerechtfertigt zu werden. Und Jakobus bestand bei dieser Zusammenkunft darauf, dass Paulus berechtigt war, die Heiden zu missionieren und dass man von den Heiden, von den Christen aus den Heiden, nicht die Beschneidung verlangen solle. Ja, er sah in der Heidenmissionsarbeit des Apostels Paulus die Erfüllung einer von dem Propheten Amos gegebenen Verheißung. Wir lesen sie in Amos Kapitel 9, den Versen 11 bis 12. Nach diesem, so zitiert Jakobus, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist. Und im Anschluss an das Konzil wurde damals ein Brief an jede Gemeinde, an jede Kirche verfasst. Darin wurde ihnen das Ergebnis der Jerusalemer Beratung mitgeteilt. Und dieses Resultat, das eigentlich ein Grund hätte sein können in der Gesamtkirche der Spaltung, führte dahin, so wird uns berichtet, dass angesichts des darin enthaltenen Trostes große Freude kam in den Gemeinden. In der römisch-katholischen Kirche lehnte man es verständlicherweise strikt ab, dass Jakobus tatsächlich ein Halbbruder von Jesus war, denn dann konnte man natürlich nicht mehr die Lehre von der immerwährenden Jungfrauschaft Marias festhalten. Und so machte man aus Jakobus einen Cousin oder einen Neffen von Jesus. Aber das ist nicht richtig. Für das Wort Cousin oder auch Neffe gibt es im Griechischen einen anderen Begriff. Ich hatte schon zitiert diese Aussage in Johannes Kapitel 7. Aus dieser Aussage gewinnt man den Eindruck, dass eigentlich alle Halbbrüder während des irdischen Lebens von Jesus zunächst eine reichlich irdische Sicht über ihren Bruder hatten. Sie machten ihm den Vorschlag: Jesus, brich doch auf von hier, also von Galiläa, und zieh nach Judäa, damit auch dort die Menschen die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, wenn du Wunder tust, dann bitte offenbare dich doch der Welt. Dann mach's doch bekannt. Dann werd doch berühmt. Und mittelbar vorher hatte Jesus 5000 Menschen gespeist. Eine reichlich irdische Sicht über Jesus. Die Menschen wollten mit Gewalt Jesus zum König machen. Aber inzwischen war dieser Jakobus, einer dieser Brüder, bekehrt worden. Und er war eine Autorität in der frühen Kirche. Er war eine solche Autorität geworden, dass in einem anderen Brief, ich denke hier an den Judasbrief, dieser Judas, der übrigens ebenfalls ein Halbbruder von Jesus war, sich lediglich vorzustellen brauchte in diesem Brief, Judas, der Bruder des Jakobus. So bekannt war Jakobus. Ich verkündige Ihnen heute Morgen in der Wortverkündigung, der Herr Jesus Christus wendet sich an sein Volk in der Zerstreuung. Wir sehen drei Punkte. Erstens, die Demut, die gegenüber dem Herrn Jesus Christus angemessen ist. Die Demut. Zweitens, die Herrlichkeit und die Majestät von Jesus Christus. Und drittens, die Lebenssituation, also die normale Lage der Christen in dieser Welt. Sie leben in der Zerstreuung. Wir kommen darauf noch. Also erstens, die Demut, die gegenüber dem Herrn Jesus Christus angemessen ist. Zweitens, die Herrlichkeit und die Majestät von Jesus Christus. Und drittens, die Lebenssituation, die ganz normale Situation der Christen in dieser Welt. Erstens, die Demut, die gegenüber dem Herrn Jesus Christus angemessen ist. Meine Brüder und meine Schwestern, angenommen, wir würden anstelle von Jakobus einen solchen Brief schreiben. Wie würden wir ihn beginnen? Wie würden wir uns vorstellen? Würden wir aus dem Umstand, dass wir mit Jesus aufgewachsen sind, dass wir mit ihm dieselbe Kinderstube geteilt hätten, denselben Schlafraum benutzt hätten, die Kleidung vermutlich aus der gleichen Kleiderkiste gekramt hätten, nicht mehr Kapital schlagen? Würden wir uns, unseren Lesern, dann nicht etwa vorstellen mit Jakobus, der leibliche Bruder des Herrn? Oder Jakobus, der von derselben Mutter wie Jesus Christus gestillt wurde? Oder Jakobus, der in demselben Haushalt wie Jesus Christus aufwuchs? Oder Jakobus, der Jesus schon so lange kennt wie keiner von euch? Oder Jakobus, der Jesus erlebt hatte unter den verschiedensten Anspannungen und Stresssituationen? Vielleicht würden wir auch auf unsere inzwischen gewonnene Position in der Jerusalemer Gemeinde hinweisen und sagen, Jakobus, der Leiter der Zentralgemeinde der Christenheit. Oder Jakobus, der Moderator oder Wortführer auf dem Konzil in Jerusalem, jedenfalls dann, wenn der Jakobusbrief nach dem Konzil geschrieben worden wäre, was wahrscheinlich ist. Alle diese Aussagen, die ich eben gerade genannt hatte, hätten auf Jakobus zugetroffen. Aber bemerkenswerterweise stellt sich Jakobus so nicht vor. Stattdessen nennt er sich Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. So hier in der Schlachter 2000 Übersetzung. Und damit macht Jakobus von Anfang an deutlich, dass das, was er hier schreibt, was er hier anderen Christen mitteilt, er nicht schreibt, weil er in einer Blutsbeziehung zu Jesus steht, sondern weil er der Diener, weil er der Knecht, weil er der Sklave Jesu Christi ist. Der Grund, warum Jakobus diesen autoritativen Brief verfasst, liegt nicht an seiner Blutsbeziehung zu Jesus, sondern der Grund liegt an seiner Dienstbeziehung. Der Apostel Paulus bringt diese gleiche Wahrheit einmal folgendermaßen zum Ausdruck. Er schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 16b, auch dann, wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben. Also nehmen wir mal an, wir kannten Jesus von Angesicht zu Angesicht, haben mit ihm zusammen gegessen und getrunken. So kennen wir ihn nun nicht mehr so. Warum ist das so wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil eines zentral steht, nämlich unsere geistliche Beziehung, unsere Dienstbeziehung zu Jesus. Dort, wo Paulus in seinem Apostelamt angegriffen wird, da weist er um seines Auftrags willen auf seine Amtsbeziehung und nennt sich Apostel Jesu Christi. Aber zum Beispiel im Philipperbrief und mit den Philippern hat er eine sehr einvernehmliche, eine sehr freundschaftliche Beziehung. Da bezeichnet er sich ebenfalls, wie Jakobus hier, als Knecht, als Sklave Jesu Christi in der Absenderangabe. Hier also ebenfalls Jakobus, Knecht, Sklave Jesu Christi. Und indem Jakobus sich als Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus vorstellt, bringt Jakobus nicht nur zum Ausdruck, dass Gott, der Vater und Jesus Christus auf einer Ebene stehen, sondern dass Jakobus beiden in gleicher Weise dient. Die Botschaft ist deutlich. Jakobus ist Jesus Christus genauso unterworfen wie Gott, dem Vater. So und nicht anders will er bei den Adressaten rüberkommen. Bitte achten wir darauf, dass Jakobus hier Jesus den Herrn nennt. Jakobus spricht hier nicht davon, dass Jesus unser Herr ist, wie dann später in Jakobus 2, Vers 1. Hier am Beginn des Briefes geht es darum, deutlich zu machen, es ist der Herr Jesus Christus, in dessen Auftrag sein Diener, sein Sklave spricht. Und das verrät uns sehr viel über Jakobus. Es zeigt uns seine Demut. Es zeigt uns, in welcher Stellung er zu seinem Herrn ist. Können wir uns vorstellen, dass wir uns selbst in einem öffentlichen Brief als einen Diener, als einen Knecht, als einen Sklaven unseres älteren Bruders bezeichnen würden? Es soll ja vorkommen, nicht, dass gelegentlich sich jüngere Brüder wie Diener ihrer älteren Geschwister fühlen oder fühlen müssen, weil wohl nicht selten die älteren Brüder ihre kleinen Brüder wie Diener behandeln. Aber können wir uns vorstellen, dass jemand von sich aus voller Glück, voller Freude sich als einen Diener seines älteren Bruders bezeichnet? Genau das ist das, was Jakobus hier macht. Aber bei dieser Aussage geht es um wesentlich mehr. Sie richtet sich auch an uns. Dass Jakobus sich als Knecht, als Sklave Jesu Christi bezeichnet, ist nicht nur Ausdruck persönlicher und individueller Demut und Niedrigkeit. Es ist gleichzeitig eine Frage an uns und unsere Beziehung zu Jesus Christus. So lautet die erste Frage heute Morgen an uns: Leben wir so, dass wir Knechte, dass wir Mägde Jesu Christi sind? Oder verbringen wir unsere Zeit, sagen wir mal, unsere Wochenenden, unsere sogenannte Freizeit, genau wie die Nichtchristen, wie die Leute in dieser Welt? Sind unsere Tagespläne, sind unsere Prioritäten so geordnet, dass deutlich wird, wem wir dienen. Wessen Knecht, wessen Magd wir sind? Offenbart unser Sprechen in der Schule oder unsere Unterhaltungen am Arbeitsplatz, dass wir Jesus Christus gehören, dass wir seine Knechte sind. Wir bekennen jeden Sonntag, und wir haben es auch heute Morgen wieder getan, dass Jesus Christus der Herr ist, der auferstandene Herr. Er wird kommen und uns richten. Wir bekennen, dass er der einzige Herr ist. Wir bekennen das mit unserem Mund am Sonntag. Aber zeigt sich unser Dienstverhältnis zu Jesus auch am Montag, am Dienstag und auch noch am Mittwoch? Offenbart es sich in unserem Verhalten gegenüber denjenigen, mit denen wir Umgang haben? Jakobus, Knecht Jesu Christi. Das ist das Erste, was uns dieser Vers heute Morgen vorliegt. Jakobus jedenfalls weiß, wem er gehört und darum auch, wem er gehorcht, wem er dient. Es ist der Auferstandene, der herrliche und majestätische Jesus Christus. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt unserer Predigt. Die Herrlichkeit und die Majestät des Herrn Jesus Christus. Wir sind bisher der Schlachter 2000 Übersetzung gefolgt. Ich lese nochmal. In dieser Übersetzung heißt es: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Es kommt in dieser Übersetzung deutlich zum Ausdruck, dass Jesus Christus der Herr ist. Aber man kann diesen Vers auch folgendermaßen übersetzen. Ich lese mal ganz langsam. Jakobus, des Gottes und des Herrn Jesus Christus Knecht. Ich wiederhole nochmal. Jakobus, des Gottes und des Herrn Jesus Christus Knecht. Und bei dieser Übersetzung würde sich nicht nur das Wort Herr, sondern auch das Wort Gott auf Jesus Christus beziehen. Wie gesagt, diese Übersetzung ist durchaus möglich. Und in dieser Übersetzung käme dann noch deutlicher zum Ausdruck, wer Jesus Christus ist, nämlich auch wahrer Gott. Eine ähnliche Formulierung finden wir auch sonst im Neuen Testament, etwa in 2. Thessalonicher 1, Vers 12. Da ist die Rede von der Gnade unseres Gottes und Herrn, Jesus Christus. Oder nehmen wir Titus 2, Vers 13. Hier ist die Rede von dem großen Gott und Retter, Jesus Christus. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Herr. Es spricht einiges dafür, dass der Jakobusbrief zu den frühesten Briefen, zu den frühesten Schriften des Neuen Testamentes gehört. Wie deutlich wird dann, ihr Lieben, dass Jesus Christus in der Gemeinde von Anfang an als Gott erkannt und bekannt wurde. Das war nicht eine allmähliche Entwicklung der Gemeindetradition. Aber welche der beiden Übersetzungsmöglichkeiten auch immer wir nun vorziehen, dieser erste Vers des Jakobusbriefes lehrt nicht nur etwas über die Berufung, zu der wir im Blick auf Jesus Christus bestimmt sind, nämlich um ihm zu dienen, sondern sie bezeugt auch, wer Jesus Christus ist. Ich hörte einmal jemanden sagen, er glaube nicht zuletzt deswegen an die Gottheit Jesu Christi, weil Jakobus, der ja zusammen mit Jesus aufgewachsen war, und wahrscheinlich im selben Bett mit Jesus geschlafen hatte, davon überzeugt ist, dass Jesus Gott und Herr ist. Wenn das nicht dein Zeugnis ist, oder? Du wächst mit jemandem auf und nennst ihn später Herr, das heißt Yahweh vom Alten Testament her, und möglicherweise, lassen wir es mal offen, sogar Gott. Auf jeden Fall stellst du ihn auf eine Ebene mit Gott und bezeichnest dich selbst als seinen Knecht. Menschlich, subjektiv gesehen, dürfte es wohl kaum ein überzeugenderes Zeugnis für die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus geben. Jakobus, der einst große Zweifel an seinem Bruder hatte, der einst nicht seinem Bruder glaubte. Und als Maria einmal mit ihren anderen Kindern zu Jesus kam und die anderen Leute dann sagten, du Jesus, draußen sind deine Verwandten, dann kamen sie ja faktisch, um ihn in seiner Predigt zu stören. Und sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Einmal bezeichneten sie ihn als wahnsinnig. Nun ist dieser Jakobus davon überzeugt, ich bin ein Sklave dieses Jesus Christus. Frage an uns, was denken wir von Jesus Christus? Was erkennen wir in Jesus Christus? Interessiert er uns? Interessiert er uns wirklich? Das zeigt sich daran, ob wir sein Wort studieren, ihr Lieben. Möchten wir mehr von ihm wissen? Oder ist es uns eigentlich gleichgültig? Möchten wir in sein Bild hinein verwandelt werden? Es ist mir klar, dass heute Morgen hier nicht viele unter uns sitzen, die laut sagen würden, ich glaube nicht, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Herr ist. Die meisten von uns würden das mit ihren Lippen bekennen, sicher am Sonntag. Aber noch einmal, zeigt unser Leben, dass wir wirklich glauben, dass Jesus der einzige Herr ist? Jakobus wird in diesem Brief noch sehr praktisch, noch sehr direkt. Das ist geradezu das Kennzeichen des Jakobusbriefes, dass er sehr konkret wird. Man kann nicht ausweichen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Stelle, in der er schreibt, du sagst, dass du glaubst, ich sage es mal mit meinen Worten, schön für dich, aber glauben, das tun auch die Dämonen. Ja, mehr noch. Deren Glaube hat sogar eine Auswirkung. Sie zittern nämlich vor Jesus Christus. Jakobus 2, Vers 19. Sie glauben und zittern, sagt Jakobus. Aber welche Auswirkung hat der Glaube, dass Jesus Christus Gott und Herr ist, in deinem Leben, in meinem Leben? Jakobus, der Knecht, der Sklave dieses Gottes und Herrn Jesus Christus. Und dann wollen wir noch auf einen dritten Punkt achten. Jakobus führt uns hier die normale Lebenssituation der Christen in dieser Welt vor Augen. Denn es geht nicht nur in diesem Vers um die Demut, um die Niedrigkeit, die einem Christen gegenüber Jesus Christus angemessen ist. Es geht nicht nur darum, dass Jesus Christus der wahre Gott und der wahre Herr ist. Jakobus weist uns in diesem Vers auf die Einheit des Planes Gottes hin. Es geht um die Einheit des Bundes Gottes, um die Einheit der Kirche Gottes im Alten und im Neuen Testament. Jakobus richtet diesen Brief, schauen wir mal rein, an die 12 Stämme. Diese Formulierung ist eindeutig. alttestamentlichen Ursprungs. Zum Beispiel können wir hier denken an den Segen, den Jakob einst über die 12 Söhne sprach, die dann zu den 12 Stämmen Israels wurden. 1. Mose 48 und 49 lesen wir diesen Segen. Aber auch wenn Jakobus diesen alttestamentlichen Ausdruck verwendet, der Brief ist natürlich an neutestamentliche Christen gerichtet. Nicht? Das geht hier gleich aus dem ersten Vers dieses Briefes hervor. Das wird dann auch deutlich in Jakobus 2, Vers 1, wo Jakobus dazu auffordert, habet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Oder wenn er in Jakobus 5, Vers 7 davon spricht, harret auf die Wiederkunft Jesu Christi. Harret mit Geduld und Ausharren darauf. Aber indem Jakobus die Kirche Jesu Christi mit dieser alttestamentlichen Begrifflichkeit der 12 Stämme bezeichnet, macht er deutlich, die neutestamentliche Kirche steht in Kontinuität zur alttestamentlichen. Ich erinnere an das, was wir kürzlich in einer Predigt aus dem Galaterbrief hörten. Dort schreibt Paulus, dass diejenigen Abrahams Same sind, die Christus angehören. Galater 3, Vers 29. Und sonst gehört eben keiner dazu. Das ist das Kriterium, ob du Same Abrahams bist. Das Israel Gottes, so schreibt Paulus im gleichen Brief in Galater 6, ist jetzt die Gemeinde aus Juden und Heiden. Und zwar der Juden und der Heiden, die an Jesus Christus glauben, die im Geist beschnitten sind. Mit anderen Worten, die Gemeinde ist nicht erst zu Pfingsten gewissermaßen aus der Luft gefallen. Die Gemeinde Jesu Christi ist schon gar nicht so etwas wie ein Einschübsel innerhalb des Planes Gottes. Die Gemeinde Jesu Christi ist auf gar keinen Fall ein heilsgeschichtlicher, ich sag mal, Plan B Gottes, weil sein erster Plan gescheitert sei. Die neutestamentliche Gemeinde steht nicht in Diskontinuität zum Alten Bund, sondern in vollster Kontinuität zu ihr. Die Kirche Jesu Christi ist die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen Gottes. Die Kirche ist die Frucht des Planes Gottes, den er mit seinen Erwählten von Ewigkeit her hatte. Es ist auch nicht so, dass Gott zwei Völker hat, zwei heilsgeschichtliche Linien vorhanden sind. Es gibt nicht zwei Wege der Errettung, einen für die Juden und einen anderen für die Nichtjuden. Es gibt nur ein einziges Volk Gottes, und das sind die, die sich völlig verlassen auf, wie es Paulus einmal in Galater 3 sagt, auf den Samen Abrahams. Und das ist niemand anders als Jesus Christus. Galater 3, Vers 16. Der Heilsweg Gottes, der mit Abraham begann, konzentrierte sich in dieser Welt bis zum Kommen Christi und bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten vorrangig auf ein einziges Volk. Ja, und seitdem, namentlich nachdem der Geist Gottes in Caesarea dann auch auf die Heiden gefallen war, Apostelgeschichte 10 lesen wir das, gehören zum Volk Gottes alle diejenigen, die zu Christus gehören. Und zwar sowohl aus der Beschneidung als auch die Unbeschnittenen, sofern sie an Jesus Christus glauben. Das ist übrigens auch das Geheimnis, von dem der Apostel Paulus spricht, wenn er schreibt, dass nun die Heiden Christen Miterben sind, Mitteilhaber, mit zum Leib Christi gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung in Jesus Christus. Epheser Kapitel 2, Vers 14 bis Kapitel 3, Vers 6. Lesen wir das. Auch sonst verwendet Jakobus alttestamentliche Beispiele hier in seinem Brief. So spricht er etwa von dem Ausharren Hiobs, von dem ihr gehört habt, Jakobus 5. Oder von Elia, einem Mann, von dem er sagt, dass er von gleichen Gemütsbewegungen wie wir herumgetrieben war. Und doch betete er und Gott erhörte sein Gebet. Und noch etwas, was später noch auffällt. Ich erinnere hier schon mal an Jakobus Kapitel 2, Vers 2. Da wird der Ort, in dem sich die Gemeinde versammelt, als Synagoge, also mit einem jüdischen Begriff genannt. Das zeigt die Einheit, in der Jakobus denkt und spricht. Jakobus schreibt diesen Brief nicht nur an die 12 Stämme, also jetzt neutestamentlich gesehen, sondern er fügt hinzu an die 12 Stämme in der Zerstreuung. In der Zerstreuung. Aus der Apostelgeschichte erfahren wir, dass nach der Steinigung des Stephanus die Christen, die bis dahin in Jerusalem und in der nächsten Umgebung um Jerusalem waren, zerstreut wurden. Und durch diese Zerstreuung wurden die Christen von Jerusalem dann in alle Himmelsrichtungen verteilt. Auf diese Weise wurde das Evangelium weit über die Grenzen Jerusalems hinaus bekannt. Gleich danach noch in Apostelgeschichte 8 lesen wir, wie Philippus das Evangelium in Samaria verkündet. Samaria liegt nördlich von Jerusalem. Noch im gleichen Kapitel lesen wir dann, wie der gleiche Philippus nach Süden beordert wird und dort dem Kämmerer das Evangelium bringt, ganz im Süden von Jerusalem. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, wie ein gewisser Saulus von Tarsus wutschnaubend, wie es heißt, sich Bescheinigungen vom hohen Gericht in Jerusalem geben ließ, um in Damaskus die Christen auszurotten. Also bis dahin waren inzwischen die Christen gekommen. Und Apostelgeschichte 11 lesen wir bereits, wie Christen bis in Antiochien waren. Antiochien, das liegt fast schon in Kleinasien. Also die Gemeinde verbreitete sich dann sehr schnell, aber sie wurde zerstreut. Was heißt das? Zerstreuung bedeutet Verfolgung. Denken wir an Paulus oder Saulus von Tarsus. Es ist deutlich, ihr Lieben, dass Jakobus diesen Brief nicht schreibt hinein in bürgerliche oder kleinbürgerliche Verhältnisse. Hier ist keine muffige Atmosphäre. Er wendet sich hier nicht an brave, gut situierte Spießbürger, sage ich mal, die neben der Erfüllung ihrer sonstigen Bedürfnisse vielleicht noch den Wunsch verspüren, ihre religiös-christlichen Interessen möglichst unverbindlich zu pflegen. Nein, Jakobus schreibt diesen Brief an Aufgescheuchte, an vielfach auf der Flucht sich befindende Christen. Es sind Christen, die in der Zerstreuung leben. Es sind Christen, die in ihrem ganz praktischen, alltäglichen Leben Anfechtungen, Anfeindungen und Isolation aushalten müssen. Und damit unterscheiden sich die Christen, an die dieser Brief ursprünglich gerichtet worden ist, von der Situation, in der wir uns heute hier, in diesem Kulturkreis befinden. Wir werden nicht verfolgt. Wir sind nicht auf der Flucht. Aber auch wir befinden uns, und das wollen wir nicht vergessen und übersehen, in gewissem Sinn in Zerstreuung. Auch wir sind in dieser Welt Fremdlinge. Wir sollten nicht vergessen, dass dieses übrigens die ganz normale Situation von Christen in dieser Welt ist. Das Wort Zerstreuung hat einen alttestamentlichen Hintergrund. Denken wir an die Wüstenwanderung mit all den Prüfungen und Drangsalen. Man war unterwegs. Der Wüstenwanderung vergleicht Paulus in 1. Korinther 10 unseren Weg in dieser Welt. Wir können bei dieser Zerstreuung, Vertreibung auch an die Verschleppung des Volkes Gottes in die babylonische Gefangenschaft denken. Das Volk Gottes, es war nicht mehr in dem Land, das ihm eigentlich verheißen war. Zerstreuung. Das meint, die geistige Luft zu atmen von Menschen, die in der Fremde sind. Die vertrieben werden. Die verfolgt werden. Das ist nicht nur die Situation der Adressaten, an die dieser Brief geschrieben worden ist. Es ist, ich wiederhole es, die normale Situation, in der Christen eigentlich leben. Alles andere ist nur eine Ausnahme. Und wenn wir einen Blick nur einmal in den nächsten Vers werfen, also in Vers 2, dann sehen wir, worauf Jakobus unverzüglich zu sprechen kommt. Nämlich auf Versuchungen, auf Anfechtungen, auf Anfeindungen, die Christen in der Zerstreuung auszuhalten haben. Und wenn der durch den Heiligen Geist inspirierte Jakobus davon spricht, dass das Volk Gottes sich in der Zerstreuung befindet, dann deswegen, um unsere Aufmerksamkeit durch die Drangsale, durch die Bedrängnisse dieses Lebens, durch die Widerstände, durch die Hindernisse und durch die Zerreißproben dieses Alltags auf die eine Wahrheit zu lenken, nämlich auf die Wahrheit, unsere eigentliche Heimat ist nicht hier, sondern die ist im Himmel. Was uns in dieser Welt begegnet, ist in vieler Hinsicht für uns nicht durchschaubar. Und es ist für uns auch nicht ausrechenbar. Insofern können wir unser Leben mit Hiob vergleichen. Ich meine, wie beginnt das Buch Hiob? Ich lese mal den ersten Vers vor. Es war ein Mann im Land Us, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und wenn wir jetzt nicht wissen würden, wie es weiterging mit Hiob, würden wir doch sagen, naja, den muss Gott also nun ganz besonders segnen. Was lesen wir? Er verliert all seinen Besitz, er verliert all seine Kinder. Na gut, vielleicht denken wir bei Hiob, die Geschichte kennen wir, ist schon lange her. Ich will Ihnen mal eine Begebenheit erzählen, die ich erst kürzlich hörte. Ein Lebenslauf, er spielte sich in den USA vor einigen Jahren ab. Da war ein junges Mädchen, nennen wir sie, um die Anonymität zu wahren, Susanne. Bereits im Alter von 14 Jahren hatte Susanne einen einzigen Wunsch für ihr Leben. Sie wollte Christus dienen. Sie wollte auf das Missionsfeld, sie wollte in die äußere Mission. Und sie wünschte sich, einen jungen Mann zu heiraten, der ebenfalls diesen Wunsch hatte, der ebenfalls Missionar werden wollte. Und irgendwie lag ihr dabei das Ziel der Mission, nämlich Taiwan, auf dem Herzen. Und sie stellte sich vor, sie malte es sich aus, in diesem Land eine Familie zu haben und ihren Mann, der in dieser fremden Umgebung das Evangelium verkünden wird, in jeder Hinsicht zu unterstützen. Das war die Vorstellung, die ihr Leben, als sie Teenager war. Sie fing an zu beten, dass Gott ihr einen solchen Mann geben möge. Es ist gut, wenn wir für unseren zukünftigen Ehemann, für unsere zukünftige Ehefrau rechtzeitig anfangen zu beten. Und dann kam sie irgendwann in ein christliches College, Und dort begegnete sie einem jungen Mann, der, raten Sie einmal, was er plante, ja, er wollte Missionar in Taiwan werden. 3,5 Jahre verbrachten sie auf diesem College zusammen. Und dann stellte er ihr die Frage, ob. Und vielleicht denken wir jetzt, dass sie darauf sofort mit ja antwortete. Schien ja alles zu passen, oder? Es sah doch alles nach Führung und Gottes Willen aus. Aber das tat Susanne nicht. Sie machte den Vorschlag, du, lass uns noch einmal darüber beten und fasten für 6 Monate. Wir wollen wirklich prüfen, was der Wille des Herrn ist. Und im Lauf dieser 6 Monate gingen sie zu einem Pastor, um sich beraten zu lassen. Ja, sie wollten wirklich eine Ehe führen vor dem Angesicht Gottes, die in jeder Hinsicht Gott ehrt. Sie sprachen in dieser Zeit auch mit ihren Eltern, nicht zuletzt auch mit gut bekannten Freunden. Und danach entschieden sie sich dafür, dass es tatsächlich der Wille Gottes sei, dass sie heirateten. Die Hochzeit fand statt. Im Anschluss an das College gingen sie dann auf eine Missionsschule, um sich gezielt auf die missionarische Arbeit in Taiwan vorzubereiten. Also sie wollten die Sprache lernen, auch die taiwanesische Kultur kennenlernen, mit ihr vertraut werden. Und bis hierher würden wir sagen, dass die Hoffnungen und die Gebete von Susanne erfüllt wurden. Wir würden auch denken, ja, sie hatte ja schließlich geistliche Ziele, oder? Aber dann ereignete sich Folgendes. In dieser frommen Umgebung dieser Missionsschule begann der Ehemann von Susanne etwas mit einer anderen Frau anzufangen. Heute würde man wohl sagen, er hatte eine Affäre mit ihr. Irgendwann kam es raus. Susanne stellte ihren Ehemann zur Rede und es schien ihm tatsächlich leid zu tun, was er da angezettelt hatte. Und sie entschieden sich beide, in die Seelsorge zu einem erfahrenen christlichen Eheberater zu gehen. Aber bereits während des Zeitraums, in dem sie bei diesem Eheberater waren, hatte er weiterhin ehebrecherische Affären mit dieser anderen jungen Frau weiter. Und es waren wohl auch noch andere Frauen im Spiel. Das ging so über 3 Jahre. Susanne merkte es wieder. Sie stellte ihren Mann zur Rede. Erst stritt er es ab. Und als das nicht mehr funktionierte, wurde er gegenüber Susanne aggressiv, ja feindselig. Und schließlich ging er sogar mit körperlicher Gewalt gegen sie vor. Und einmal wurde die Auseinandersetzung zwischen den beiden so heftig, dass er ihr einen Faustschlag versetzte und ihr den Kiefer brach. Es kam dann zur Scheidung. Er reichte die Scheidung ein und zog dann mit einer von seinen Geliebten weg. Wenig später entdeckte Susanne, dass sie inzwischen schwanger geworden war. Susanne war verwirrt. Mehr noch, sie war verzweifelt. Sie suchte einen Pastor auf. Eine Frage bedrängte sie. Was war passiert? Wieso konnte das passieren? Sie hatte doch schon von früh an nach dem Willen Gottes gefragt und ihm folgen wollen. Was hatte sie falsch gemacht? Ja, hatte sie etwas falsch gemacht? Wissen Sie, was dieser Pastor ihr zur Antwort gab? Er sagte ihr, darüber, was dir jetzt passiert ist, ist Gott vermutlich genauso verwundert wie du selbst. Und Gott bedauert das vermutlich genauso wie du. Es mag sein, dass Gott dich einst dahin führte, diesen Mann zu heiraten. weil Gott eben auch dachte, dass dies eine gute Sache sei. Aber dann entwickelte sich alles so, wie Gott das auch nicht erwartet hatte. Gott wird nun sicher sein Bestes tun, damit du doch noch die Kurve bekommst. Weißt du, Susanne, so sagte er, sein Plan B ist zuweilen genauso gut wie sein Plan A. Aber Gott hat eben auch nicht gewusst, wie sich alles entwickeln wird. Aber irgendwie wirst du am Ende schon glücklich sein. Das Happy End, das steht dir bestimmt auch zu. Soweit diese Begebenheit. Soweit der Ratschlag, den dieser sogenannte Seelsorger der Susanne gab. Er verkündet hier faktisch einen Gott, der auch nicht so genau weiß, warum das alles so gekommen ist. Aber meine Frage, was hätten wir der Susanne geantwortet? Oder fragen wir gleich konkret, was hätte Jakobus der Susanne geantwortet? Ich denke, dass Jakobus Folgendes geantwortet hätte. Er hätte gesagt, Susanne, glaube eins, Gott hat alles unter Kontrolle, also auch dein Leben, also auch dein irdisches Leben. Aber er lässt sich in seinen Rat nicht hineinschauen. Vielmehr muss jeder von uns lernen, auch du, was es heißt, in dieser Welt als Fremdling zu leben. Das heißt immer auch im Schauen und das heißt eben nicht im Schauen, sondern im Glauben zu leben. Auch wenn alles den eigenen Berechnungen, Wünschen und Träumen zuwiderläuft. Und Jakobus hätte vermutlich Folgendes auch noch gesagt. Susanne, noch etwas, bitte vergiss nicht. Gott ist gut. Ich kann dir auch nicht erklären, was Gottes Ziele und was seine Absichten mit alledem waren und sind. Ich kann dir keine Antwort darauf geben, warum Gott, der Allmächtige, das alles so geführt hat. Aber ich weiß Folgendes. Wenn du mit deinem Heiland vereint bist, dann bist du das nicht nur in guten Tagen, sondern auch in bösen. Dann bist du das nicht nur, wenn alles scheinbar aufwärts geht, sondern auch im Leiden, auch in Schmerzen, auch in scheinbar tiefster Nacht. Aus einem für uns absolut undurchschaubaren Grund hat Gott dir das Vorrecht gegeben, deinem Herrn in seinem Leiden zu folgen. Und wirf hier auch dein Vertrauen nicht weg. Vertraue ihm weiter. Sehen Sie, wir lasen vorhin in der ersten Schriftlesung aus Hebräer 11 von den sogenannten Glaubenshelden des Alten Testamentes. Da gab es Leute, die im Glauben großartige Dinge verrichteten. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, die Rachen der Löwen verstopften, die Gewalt des Feuers auslöschten, die Heere der Fremden in die Flucht schlugen und so weiter und so weiter. Frauen erhielten ihre toten Männer durch Auferstehung wieder und so weiter. Herrliche Dinge. Aber dann führt der Schreiber des Hebräerbriefes fort. Und er spricht dann von Leuten. Die wurden gefoltert. Die nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Das waren Menschen, die ertrugen Spott und Geißelung, Ketten und Gefangenschaft, das heißt von ihnen, sie wurden gesteinigt und zersägt, versucht und sie erlitten den Tod durch das Schwert. Und sie wurden in Arenen von in Schafspelzen und Ziegenfellen herumgeführt und den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Sie erlitten Mangel, Bedrückung und Misshandlung. Und sie irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und Löchern der Erde. Und was ist mit diesen Leuten? Glaubten diese Leute nicht, weil ihnen doch so etwas Schlimmes passiert ist? Das heißt hier ausdrücklich, Hebräer 11, auch sie empfingen durch den Glauben ein gutes Zeugnis. Der Schreiber des Hebräerbriefes bescheinigt diesen Gläubigen, die solches erlitten, die solche Leiden durchmachten. Und jetzt bitte achten wir mal genau darauf, wie er es formuliert. Er sagt, deren die Welt nicht wert war. Das muss man erst mal in sich reinsinken lassen. Ich weiß nicht, wie es mit Susanne weiterging. Bei uns gibt es vermutlich eine Vielzahl von Reaktionen, die wir zu diesem Lebenslauf Susannes haben könnten. Wir könnten sagen, Herr, ich danke dir, dass es in meinem eigenen Leben nicht so schlimm gekommen ist. Dass du mich nicht dahin geführt hast, mit so jemandem verheiratet sein zu müssen, der mich so vielfach betrogen hat. Diese Reaktion ist sicher nicht falsch. Sie ist sicher auch naheliegend. Aber bei aller Erleichterung wollen wir eines nicht vergessen. Wir leben hier und jetzt in einer gefallenen Welt, in einer gottfeindlichen Welt. Und niemand von uns weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Niemand. Auch ein Hiob wusste das nicht. Unsere Hoffnung ist der Himmel. Und hier auf dieser Erde ist Fremdlingschaft angesagt, ist Zerstreuung angesagt. Vielleicht ist unsere Reaktion auf das, was Susanne durchgemacht hat, auch folgende. Wir sagen, ich weiß genau, wie Susanne sich damals gefühlt hatte, als sie das ehebrecherische Verhalten ihres Mannes entdeckte. Denn ich habe Ähnliches in meinem Leben durchgemacht. Es war furchtbar für mich damals. Alles schien damals zusammenzubrechen. Ihr Lieben, wie auch immer unsere Reaktion ist, das Wort Gottes weist uns darauf hin, dass wir in dieser Welt, in einer gefallenen Welt leben, dass wir in dieser Welt als Fremdlinge zerstreut sind. Ja, da gibt es im Reich Gottes Männer wie Georg Müller. Und wer liest nicht mit Freuden seine Biografie? Diese Männer haben gebetet und Gott sorgte dann für viel Geld, was sie für ihre Arbeit im Reich Gottes benötigten. Aber es gibt auch, und es gab auch Christen, die haben wenig Geld. Und die befinden sich in einer Situation, in der sie lernen müssen, im Glauben lernen müssen, mit dieser Situation umzugehen. In Hebräer 11 lesen wir von beiden Gruppen. Frage an uns. Wollen wir überhaupt Jakobus zuhören, wenn er wie hier an Menschen schreibt, die sich in der Zerstreuung befinden, auf dem Weg der Kreuzesnachfolge, die alles hinter sich lassen mussten, die sich ihr Leben auch anders vorgestellt haben? Das Wort Gottes macht unmissverständlich deutlich, dass auch wir in der Zerstreuung leben. Dass hier in dieser Welt nicht unsere Heimat ist, wie schön wir es uns auch immer einrichten in unserer Wohnung. Und dann ruft das Wort Gottes uns auf. Was auch immer uns geschieht, Halte an dem einen im Glauben fest und möglicherweise unter Tränen, nämlich dass Gott im Regiment sitzt, dass er regiert, dass Christus Herr ist und dass dieser Herr keinen Fehler macht. Bekenne deinen Glauben tapfer, wenn auch möglicherweise unter Tränen. Ich fürchte nicht, was Menschen über mich denken, was Menschen hinter meinem Rücken über mich sagen und gegen mich anzetteln. Ich fürchte nicht, ein Fremdling in dieser Welt zu sein. Ich fürchte nicht, in der Zerstreuung zu leben. Ich will als Knecht, ich will als Sklave diesem Herrn treu bleiben. Auch in der Zerstreuung, auch im Tragen des mir auferlegten Kreuzes. Amen.